von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Und zwar habe ich heute tatsächlich eine Flasche von einem Anbieter. Oh, ich weiß gar nicht, ob der sonst immer Flaschen macht. Sierra Nevada, ein Klassiker.
Ja, die ersten hatten wir schon mal, ne? Aus der Brauerei, die ersten Crafter waren das.
Genau. Genau. Zumindest die ersten, die sich so auch aufgefallen. Die nennen sich auch Handcrafted Ale. Das Ganze ist einfach nur ein Pale Ale, so ganz, ganz reduziert. Also ich bin total gespannt.
Also nicht mal Indian Pale Ale?
Nee, einfach nur ein Pale Ale. Die gibt's hier, steht auch drauf, seit 1980. Aber unsere, also wenn sie uns fragen, würden wir sagen, alle deutschen Bierhersteller sind eigentlich Crafter. Ja. Aber die sind ja auch den Weg gegangen, dass sie eben geguckt haben, besondere Biere zu machen. Und deswegen finde ich natürlich ein ganz reduziertes Pale Ale erstmal ganz spannend, sozusagen die Basis dessen. Ich meine, so sind wir auch zum Craft Beer gekommen. Wir haben Pale Ale angefangen. Abgesehen von meiner ersten Begegnung mit einem IPA, ohne dass ich es ahnte. Das hatte mich damals ja erstmal verstört.
Ja.
Und das habe ich, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das war noch so im Kühlschrank und ich habe es immer mir aufgehoben für uns beide hier, für diesen Podcast.
Ach, wie schön.
Podcast. Das ist
zur besonderen Gelegenheit.
Genau, weil ich dann tatsächlich doch von Sierra Nevada nur selten was habe. Machen die eigentlich sonst auch viel Flaschen? Oder ich würde ja auch immer denken, naja, USA, die machen gerne Dosen, aber ich weiß es nicht.
Tja, also aus den außer der Legende weiß ich von der Brauerei gar nichts. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jemals überhaupt ein Produkt von denen gesehen habe.
Doch, ich hatte die einmal beim Tasting und da war es, glaube ich, auch eine Flasche. Also so eine, keine Normflasche, keine deutsche Pfandflasche, sondern ja, so ein eigenes Ding oder vielleicht auch ein US-Standard, ich weiß es nicht. Aber doch, das ist mir schon mal begegnet. Da war es aber irgendein ganz anderes abgefahrenes Porter oder sowas.
Porter ist ja für USA nicht gerade typisch.
Ich finde, Porter ist sowieso in den meisten Fällen nicht typisch. Porter ist schon ein besonderes Bier.
Ja, allerdings. Darf ich mal angeben mit dem, was ich hier habe?
Ja, natürlich.
Ja, ich.
Du hast eine Apfelschorle.
Nein, ich habe inzwischen aufgerüstet. Ich muss nur gerade mal meine Tasche öffnen. So, ich habe hier nämlich etwas, eine schöne Besonderheit geschenkt bekommen von meinem Schwiegervater.
Okay.
Meine Schwiegereltern leben in Neumünster und er hat mir hier, der versorgt mich immer mit exklusiven Bieren. Also wir teilen da eine Leidenschaft und immer wenn wir die besuchen, die Schwiegereltern, dann gibt er mir so 3-4 Biere mit am Schluss. Ne? Da behauptet er immer, habe ich mich verkauft oder habe ich schon eins von getrunken oder so.
Ach, wie schön, ja. Also.
Und zwar achtet er auch darauf, dass er mir welche mitgibt, an die ich nicht so gut rankomme. Na, also cool. Welche so dänische Biere gerne mal. Ne? Und alles, was es so in Holstein gibt, bevor es das bei uns gibt. Also die Flensburger, wenn die Flensburger den Frühlingsbock machen, habe ich den immer schon 2 Wochen, bevor es den in Hamburg gibt und so.
Willst du sagen, die Hamburger werden spät versorgt?
Ja, der Rewe hier um die Ecke bekommt den Frühlingsbock nach dem Rewe in Neumünster und nochmal nach dem Rewe in St. Peter-Ording zum Beispiel. Ja, da habe ich mir nämlich vor 2 Wochen habe ich mir einen Frühlingsbock in St. Peter-Ording gekauft und hier bei uns im Rewe gibt's den immer noch nicht.
Vielleicht liegt es auch daran, dass wir überhaupt keinen Frühling haben.
Vielleicht ist es einfach zu früh. Es geht auch gar nicht um den Frühlingsbock. Jetzt habe ich mich selber aufs falsche Gleis gelenkt. Es geht um Dat Gode Premium Pils.
Dat Gode, okay.
Dat Gode, Premium-Pilz aus der Wittorfer Brauerei Neumünster. Die Wittorfer Brauerei Neumünster ist ein winzig kleiner Crafter, der sich spezialisiert hat auf ausschließlich Dosen. Was mein Schwiegervater erzählt, sind da so 2-3 Sachen immer im Programm, zum Beispiel eben Dat Gode. Aber ansonsten haben die wechselnde Produktpalette. Aber immer so eine weiße Dose, auf der nichts aufgedruckt ist, sondern auf der ist was aufgeklebt. Also es ist eine weiße, neutrale Dose und da ist dann das aktuelle Etikett draufgeklebt.
Ach so, die nutzen das jetzt nicht als coole Präsentationsfläche für ihren Künstler, sondern ganz reduziert.
Richtig, wir hatten das ja schon mal festgestellt, so eine Dose, da kriegst du schon sehr viel drauf, da kriegst du fast ein DIN A5 Blatt drauf, also genau. Du kannst dich da richtig austoben, aber das machen die nicht, also das Etikett ist sehr, sehr reduziert, also Dat Gode in goldener Schreibschrift und das darunter so 5 Sterne Premium Pilz, so eine Gerste nach links und nach rechts, also es ist sehr reduziert, das ist sehr aufs Wesentliche reduziert. Ja, und Dat Gode ist eben aus Neumünsteraner Wasser, wie früher das Holsten ja auch. Die Holsten-Brauerei war da ja lange ansässig und soll eben das Neumünsteraner Bier sein. Also Neumünster, den Geist, den Spirit von Neumünster einfangen.
Okay, was auch immer das Spirit von Neumünster ist, außer dem Outlet-Center. Entschuldigung,
Mittlerweile gibt es da ein großes Outlet-Center, aber Neumünster ist auch Boom City, ist ja im Zentrum von Schleswig-Holstein und da gibt es viele Hubs, also viele Dreh- und Angelpunkte. Edeka hat da ein großes Lager und ganz in der Nähe von Neumünster hat Amazon ein großes Lager. Zalando baut da, glaube ich, gerade ein großes Lager. Also da ist schon viel neben dem Outlet-Store, der auch nicht zufällig da ist, gibt es da doch schon einiges an Gewerbe. Also Neumünster ist aufstrebend.
Wegen der günstigen Lage, verstehe ich. Autobahn und mittig gelegen, ja, okay, nachvollziehbar.
Ja, also auf das bin ich schon sehr gespannt. Das liegt ja, wie gesagt, auch schon 2-3 Wochen rum. Soll ein herb erfrischendes norddeutsches Pilz sein. Interessanterweise steht hier zwar mit Aroma Hopfen, aber nicht mit welchem. Also die einzige Identifikation ist Neumünsteraner Wasser. Das ist alles, was ich darüber weiß.
Das scheint ein besonders gutes Wasser zu sein. Oder zumindest, ja, keine Ahnung. Ja, dann. Also ja, gerade, dass es auch Aromahopfen hat, könnte interessant sein. Okay, jetzt hast du eine Dose aus Deutschland und ich eine Flasche aus Amerika. Das ist ja auch
gut. Ist witzig, oder?
Ja, irgendwie verkehrte Welt. Okay.
So, ich pötte ein.
Es schäumt
wie wild. Dosenbier hat ja immer ein bisschen mehr die Tendenz zu schäumen als Flaschenbier.
Das stimmt. Ich glaube auch, diesen Effekt macht sich Guinness zunutze.
Ja, das machen sie auch ganz schlau, das stimmt.
Dass du ja irgendwie einen Druck, einen anderen Unterdruck oder eine Druckveränderung beim Öffnen hervorrufst. Das klappt beim Kronkorken, glaube ich, nicht ganz so gut.
Da kann es auch mal zischen oder so, aber dieses Dose aufdrücken, das ist schon ein knackigerer Impuls, oder?
Genau. Ja.
Also ich habe hier ein sehr heller Gelbton, zeigt mein Dat Gode im Glas. Das ist aber auch nicht im Ansatz das, was wir als Bernsteinfarben kennen, was, wie wir schon festgestellt haben, ja ein breites Spektrum ist.
Okay.
Es ist allerdings trübe. Also es ist ein sehr... sehr, sehr gelb, das sieht man selten, nicht? Ein sehr helles Gelb und dann ein trübes Bier. Mit einer Schaumkrone, die mir sehr gut gefällt übrigens, die hat richtig Form, die hat richtig Format.
Aber ich habe eine Vorstellung, wie das aussieht. Also, meins ist tatsächlich, schon nicht mehr Bernsteinfarben, das geht schon ins Rötliche, also ist schon recht dunkel. Nicht dunkel, so ein Orange vielleicht oder so. Und es ist fast klar, aber es sind schon Schwebeteilchen drin. Aber so, wenn ich jetzt das nicht gegen das Licht halte, ist es schon ein recht klares, einigermaßen gefiltertes Bier.
Ja, das ist bei US-amerikanischen Bieren sehr selten, dass die ungefiltert sind, oder?
Ja, ne? Ja, ja.
Das haben die irgendwie nicht so gerne.
Und es duftet nicht fruchtig. Nicht blumig, ein bisschen harzig vielleicht, aber so abgerundet, also wie ein süffiges, rundes Bier, also ganz unaufgeregt, würde ich mal sagen. Ich guck mal, ob hier irgendwas zum Hopfen drauf ist. Wie üblich ist da ein Aufkleber drauf und ich kann nichts erkennen. Nee, keine Ahnung, welche Hopfen da drauf sind.
Also ich habe hier immer noch einen sehr hartnäckigen Schaum, aber ich kann den Duft identifizieren. Das ist kein muffiger Pilzduft, wie die norddeutschen Pilze ja häufig haben, sondern das ist erfrischend säuerlich, würde ich es mal nennen. Ja, also ich erwarte da jetzt was sehr Erfrischendes. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf mein Dat Gode.
Na, dann würde ich doch einfach sagen, auf das, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist. Oh, das ist überraschend. Also wenn ich dieses Bier blind verkostet hätte, dann würde ich vom ersten Schluck her sagen, ich habe hier ein Pale Ale.
Oha.
Ich habe hier so ein Pale Ale im Sinne von Standard Pale Ale, ein richtiges Ratsherrn Pale Ale. Das ist der erste Schluck. Also der erste Schluck ist ein Ratsherrn Pale Ale oder dieses frühe Beck's Pale Ale.
Ja.
Das ist eine. Danach kommt dann auch gleich der Pilzgeschmack angekrochen, ja. Aber der erste Eindruck ist dieses säuerlich-fruchtige, das ist sehr ungewöhnlich. Also das ist ein sehr spannendes Produkt. Also es ist definitiv nicht der Standardpilz von der Stange. Schon mal gar nicht.
Das tolle Sache. Gut.
Ja. Ja, ich bin ganz angetan. Da muss ich mal zusehen, dass ich da mal eins von nochmal importieren kann und dir mal mitbringe. Das wird dich
importieren aus Neumünster.
Ja, auf jeden Fall. Ist schon ein Weg, ne?
Also tatsächlich ist mein Pale Ale, das ja nun Pale Ale heißt, ist schon Ale tatsächlich, auch Pale, klar, aber es arbeitet nicht so stark mit Aromahopfen. Da ist was Erdiges,
aha,
aber ich habe dann, also da ist schon, ich bin mir nicht sicher, ob da ein Aromahopfen drin ist oder ob das nicht alles vom Malz getrieben ist. Könnte aber auch vom Hopfen mit, also es ist schon sehr abgerundet. Ich bin ja beim Malz immer ein bisschen kritisch, so dass mir der Malz gerne mal negativ auffällt. Das ist genau rund, aber es ist völlig, völlig unspektakulär. Also nicht wertend gemeint, sondern das ist einfach ein gutes, süffiges Bier. Tatsächlich nicht so, dass ich sagen würde, boah, das muss ich gleich wieder haben. Einfach so eine runde Sache, die kannst du so wegtrinken. Ist als Partybier gut geeignet, aber auch zum so ein Nippen. Beides.
Wie ist denn, wie fühlt sich denn der Blubber an, rein haptisch?
Ganz fein blubberig und auch sehr zurückhaltend. Also es ist tatsächlich wenig Kohlensäure. Für mich hatten wir nicht gesagt, dass wir dann den Begriff Perlage durchaus verwenden wollten. Also
ja, den haben wir ja gelernt, das stimmt.
Genau, genau. Eine reduzierte Perlage gefällt mir gut. Ich bin ja immer froh, wenn die Biere nicht so blubberig sind, wenn die Kohlensäure nicht zu übertrieben da drin ist. Das ist wirklich ganz fein. Das ist auch ganz wenig Schaum von Anfang an drin gewesen. Gefällt mir sehr gut.
Ich habe hier eine sehr kräftige Perlage, allerdings fein bläsrig und die verzieht sich schnell. Also jetzt habe ich hier das halbe Dose habe ich im Glas, halbes Glas habe ich aus und da ist kaum noch Perlage vorhanden. Das geht recht schnell. Und jetzt auf die Dauer hat das Ganze auch so einen sehr würzigen Nachgeschmack. Also das anfangs fruchtige Hallo, ich bin eigentlich ein Pale Ale im falschen Körper geboren, hat sich jetzt, das hat sich jetzt also schon ziemlich in Richtung, ja, ich bin doch ein norddeutsches Pilz und jetzt machen wir uns das mal gemütlich gewandelt. Ich habe hier ein Wandelpilz, ein Chamäleopilz.
Vom Pale Ale zum Pilz in einem Schluck.
Ja, also in einem halben Glas, ja. Das ist wirklich ein Produkt von Liebhabern für Liebhaber. Ich denke nicht, dass das jedermanns Sache ist. Der Durchschnittstrinker möchte schon von Anfang bis Ende dasselbe im Glas haben, ne? Und das ist ihm auch nicht zu verdenken.
Aber das ist ja auch das Gode.
Das Gode, irgendeins.
Ja.
Wer das normal haben will, kann das Normale kaufen. Wittorfer Brauerei in der Nähe von Neumünster. Experimentierfreudiger kleiner Crafter, der sich auf Dosen spezialisiert und ungewöhnlich bei Dosenabfüllern auf Artwork gar nichts gibt.
Ja, vielleicht haben die einfach keinen Künstler gefunden. Keine Ahnung.
Vielleicht haben sie keinen Künstler.
Ist das eine 0,5er oder 0,3er Dose?
Das ist eine 0,33er Dose.
Okay.
Ja, also da steckt nicht viel Gedanken drinne.
Ja, ist ja auch eine Entscheidung. Spaß dir den Künstler, ne? Aber eigentlich ein bisschen gemein gegen die Künstler.
Finde ich auch. Was macht denn was ist denn auf deiner amerikanischen Flasche zu sehen?
Also, erstens, wie gesagt, eine Flasche, du hast recht. Im uneuropäischen Format 0,355. Das erinnert mich, die USA haben natürlich andere Maße. Das erinnert mich ein bisschen an Braufaktum, die ja auch immer mit lustigen Maßen kamen. Das ist so eine Banderole, so wo oben und seitlich so das gemalte Papier sozusagen sich aufrollt. Und da steht dann Sierra Nevada. Ich glaube, das ist aber deren Standard-Logo. Darunter ist eine liebliche Seen- oder Flusslandschaft, im Hintergrund Berge, links und rechts Hopfen und Gerste, also alles tatsächlich sehr traditionell. Die wollen nicht irgendwie hibbelig sein, die wollen keine große Kunst zeigen, also es ist schon ein filigran gemaltes Bild, aber leider kann ich mich nicht mehr an die Flasche erinnern, die ich damals hatte, aber ich glaube, das war ein anderes Bild. Sag mal, hatten die nicht ein Bier irgendwie mit Moby Dick oder sowas? Oder irgendwas mit einem Wal?
Da müssten wir mal in unser reichhaltiges Archiv gucken.
Nee, das habe ich aber nie fotografiert. Das hatte ich damals beim Tasting.
Ach so, ich verstehe. Ja.
Habe ich leider nicht fotografiert, weil ich dachte, ja, finde ich ja bestimmt jedes Mal wieder. Aber seither habe ich kein Tasting mehr gemacht. Also kein Craft Beer Tasting. Och, Mensch. Hat sich einfach nicht ergeben in letzter Zeit. Immer nur Whisky.
Wir werden leider auch nicht so nachgefragt. Und Whisky machst du ja auch super.
Lieben Dank, ja. Auch gerne. Ja, das doch, ist ja auch allerdings völlig in Ordnung. Ja. Also, ich würde sagen, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Hatten wir nicht irgendwann mal ein Pale Ale getrunken und beide befunden, dass das uns heute nicht mehr so vom Hocker reißt? Und das war, glaube ich, sogar noch
fruchtiger. Das ist allerdings mal passiert, ja. Mhm. Das stimmt.
Und dann so ein bisschen die Vermutung gehabt, dass es einfach daran liegt, dass wir uns sehr in diese ganzen Craft-Beer-Richtungen mit den extremen Aromen und extremen Geschmacksrichtungen orientiert haben und da so ein bisschen verwöhnt wäre jetzt eine Interpretation oder eine Wertung, also dass unsere Geschmackserwartungen einfach so ausgereizt sind, dass wir mit so Zwischenprodukten, also wenn ich ein einfaches Pilz oder ein helles trinke, dann trinke ich einfach ein Bier und erwarte nichts. Aber wenn ich ein Pale Ale trinke, dann erwarte ich immer ein bisschen Aroma, irgend so eine Note, irgendwas, was die Zunge reizt. Und das ist hier tatsächlich nicht. Da fehlt
was. Also wie du sagst, verwöhnt hat schon sowas Pejoratives, das ist schon, ne? Verwöhnt ist schon eine Wertung, aber es beschreibt das schon gar nicht mal so unzutreffend, wenn man erstmal mitbekommen hat, was so alles möglich ist. Was man so alles machen kann. So, und dann kriegt man was auf die Zunge, was da nicht rankommt, was da hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt oder hinter den Möglichkeiten dessen, was man mit so einem Produkt anstellen kann, dann ist es absolut berechtigt zu sagen, nö, das gefällt mir nicht, das ist mir zu wenig, das ist gewollt und nicht gekonnt. Also das.
Ich glaube, das ist sogar gekonnt in der Annahme, dass sie tatsächlich nur ein süffiges, schlichtes Bier machen wollten. Einfach nur ein Pale Ale, gar nicht mit Schnickschnack. Vielleicht ist da nicht mal ein Aroma-Hopfen drin, wie gesagt. Und dann passt das auch alles. Aber ich kann es eben nicht lesen, weil dieses Label drauf ist. Und wenn ich wieder das Label abknibbel, dann nimmt mir das keiner zurück. Das ist immer das Doofe.
Okay, dann lass das mal lieber drauf. Gottes Willen.
Warum gehen die Labels nicht auf irgendwelche Zwischenräume? Na gut. Oder als Beipackzettel.
Ja, richtig, zum Ausklappen oder zum Ausrollen. So auf Spannung um den Hals aufgebracht.
Ah, oh, das wäre cool, ja.
Ja.
Was ich auch letztens gemacht hat, wollte ich mal erzählen. Ich war das allererste Mal, ich denke nochmal drüber nach, ja, das allererste Mal bei einem Poetry Slam. Also Poetry Slams sind mir ja nicht entgangen, in dem Sinne, dass ich da nie was von gehört habe und plötzlich dachte, oh, was ist denn das? Aber hat sich nie ergeben, war auch nie so ein großer Druck, sag ich mal, da muss ich unbedingt hin. Und ich habe hin und wieder mal auf YouTube was gesehen und fand das auch ganz cool, aber das war in Ordnung. Muss man nicht unbedingt dabei sein. Aber es war schon schön. Es war jetzt ein Wettbewerb, deutscher Poetry Slam Preis, keine Ahnung. Also hat bestimmt einen anderen Namen. Das fand in der Elfi statt, Anfang des Jahres. Ja, also ist schon wieder ein bisschen her, aber irgendwann muss ich ja die Geschichte erzählen. Ja. Und wir hatten das Geschenk bekommen, auch zum Geburtstag. Insofern arbeite ich heute hier Geburtstagsthemen ab, der ja auch noch umso länger her ist. Und das war ein Event mit 8 Poetry-SlammerInnen. Das Ganze natürlich moderiert. Und ich habe überhaupt keinen Namen präsent. Also das ist jetzt, weil mir die Namen alle nicht sagen. Da war aber im Prinzip als Einheitser wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber vielleicht doch, war ein bekannter Poetry Slammer, den ich auch, also ich habe den schon mal im Fernsehen gesehen, ich sehe eigentlich nie Fernsehen, aber mein Kind hat Ostern oder Herbst, ich weiß nicht, da gibt es so eine Quiz-Sendung mittlerweile von der Maus, Sendung mit der Maus, und die haben da ja eine Quiz-Sendung für die ganze Familie gemacht, die heißt irgendwie Frag doch mal die Maus, und da sind Prominente in zwei Parteien, einmal im Team Maus und einmal im Team Elefant. Ja. Und da war so ein Typ, der saß da, den habe ich auch schon mal woanders gesehen, ganz in Schwarz gekleidet, irgendwie freundlich, hat einen ganz guten Schnack drauf, also kann irgendwie gut reden und auch immer eine schwarze Mütze auf. Der hat auch gesagt, ja, ich bin immer in Schwarz, weil das ist so seine Art. Ja. Und wahrscheinlich kennst du den, keine Ahnung, oder der ist vermutlich bekannt. Und ich habe ihn da gesehen und auch sonst wo und wusste nie, ist das jetzt ein Schauspieler oder so. Und der ist mir nie vorher untergekommen.
Ja.
Und das ist ein Poetry Slammer, zumindest im Anfang. Jetzt macht er vielleicht noch andere Sachen, keine Ahnung. Aber im Ursprung ist das ein Poetry Slammer. Und da wurde mir so ein bisschen bewusst, ich habe meine Eltern gefragt, warum die eigentlich vor, was weiß ich wann, das war 50 Jahren oder so in ihrer, oder bevor ich geboren wurde, ob die da eigentlich so in Konzerten waren, was weiß ich. Ich dachte, wart ihr jemals bei den Beatles oder so oder sonst irgendwelche wichtigen Stars? Und ich habe sie jetzt nicht wegen aller Leute ausgefragt, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, nee, nicht so. Mein Vater hatte, ich ja schon mal erwähnt, war sowieso eher für klassische Musik zu haben. Und das war für die nicht so ein Thema. Und dann dachte ich immer, wie bescheuert, da sind die so in so einer Zeit des Umbruchs und der neuen Musik groß geworden und haben das so einfach an sich vorbeisausen lassen. Und dann saß ich so in dieser Veranstaltung und dann fragte der Moderator, ich glaube, der Moderator hat das gefragt. So, hier, wer war denn noch nie auf dem Poetry Slam? Wir haben uns brav gemeldet. Dann auch ein paar andere Leute. Und dann meinte der Moderator, oha, wo seid ihr denn die letzten 25 Jahre gewesen? Und am Stein oder was? Und dann dachte ich so, ja, keine Ahnung. Also vielleicht fühlte ich mich einfach bisher nicht berufen. Aber interessante Frage, warum war ich da eigentlich vorher noch nie? Und habe ich da vielleicht irgendwas verpasst? Nun ist das Leben so, dass du immer irgendwas verpasst, aber dass du...
Notwendigerweise, ja.
Also, und es sind ja aus diesem Poetry-Slam-Bereich durchaus bekannte Köpfe entstanden, wollte ich schon sagen, aber irgendwie Menschen, die du heute im anderen Zusammenhang kennst, was weiß ich...
Zum Beispiel dieser eine mit der schwarzen Mütze aus der Sendung Frag doch mal die Maus, da dessen Name uns jetzt gar nicht einfällt.
Genau der... Oh Mann. wo es mir auch irgendwo im Nachgang, wahrscheinlich hatte ich es vorher schon mal gelesen und ich habe mir dann da auch nie Gedanken gemacht, wer mir letztens untergekommen ist, Sophie Passmann zum Beispiel, ist eine Autorin, ist irgendwie, war immer da, hat Bücher geschrieben, schreibt Artikel und die startete auch als Poetry Slammerin. Also, und war mir einfach bisher nicht bekannt und wer da so auf die Bühne tritt in diesem Segment, die lerne ich erst kennen, wenn sie in Fernsehshows sind, die wir mit unserem Kind sehen, zum Beispiel. Oder wenn sie in irgendeiner Zeitung was Schlaues schreiben, hoffentlich schlau. Das fand ich irgendwie so ganz spannend, weil an mir eben 20, 25 Jahre eine ganze Bewegung vorbeigegangen ist. Und wenn du dich... also so einigermaßen vorbei. Ich habe mich nie darum gekümmert. Und hätten wir das nicht geschenkt bekommen, wäre ich da auch weiterhin nicht hingegangen. Und jetzt sage ich auch, eigentlich müsste man da auch mal wieder hin. Das ist gut. Macht Spaß. Mhm. Ich war einmal bei so einem Science Slam irgendwie hier in der Uni. Das fand ich so ein bisschen unspektakulär. Und hatte das vielleicht auch damit, naja, so ein Slam so abgehakt. Keine Ahnung. Und dann muss ich aber auch sagen, natürlich gibt es immer etwas, was du mitmachst und andere Sachen, die du nicht mitmachst. Wenn wir zum Beispiel vom Frühstücksradio erzählen und sagen, ja, warum haben das eigentlich damals nicht viel mehr mitgemacht und warum kennt das fast keiner? Also immerhin 500.000 Leute jeden Sonntag um 9, waren damals in Norddeutschland an ihren Radioempfängern, aber eben nicht mehr. Und da habe ich mich ja auch immer gefragt, eigentlich ist das doch cool, das würde wahrscheinlich mehr begeistern. Aber es hat einfach nicht mehr interessiert oder nicht mehr angelockt, gereizt. Und die haben das eben auch verpasst. Also kann ich denen ja auch nicht vorwerfen.
Ja, also das Frühstücksradio hatte schon einen sehr eigenen Humor, der eben nicht der Humor der damaligen Zeit war. Ne? Damalige Zeit war Humor Mike Krüger und Otto Walkes.
Nee, sorry. Der Humor Mike Krüger und Otto Walkes war in den 70ern und vielleicht in die 80er reinragend. Das war der Humor unserer Eltern. Also wir haben da mitgelacht, aber das war doch nicht unser Humor.
Also das war jedenfalls der Humor, der im Fernsehen vorkam. Es gab ja damals ja auch nur 6 Programme oder so. Ne?
Moment, das Frühstücksradio begann doch Ende der 80er, 87 frühestens, wenn überhaupt.
Ja, da gab es ja nur
ach so, stimmt, ZDF, 6 Programme.
RTL, Sat.1,
ja, du hast recht.
Und wenn da mal Comedy
Telefon.
Tele5 gab es auch anarchisches, aber nicht gerade Comedy.
Das stimmt.
Und ich weiß nicht, ob es da RTL Samstagnacht schon gab, aber das war auf jeden Fall auch eine andere Art von Humor. Also Frühstücksradio war schon sehr schräger Humor und nicht. Mhm. Und wenn ich sage, wenn du damals gefragt hast, wer macht denn Humor, also wer macht Witze, dann hätten die Leute schon Otto und Mike Krüger gesagt, weil es eben noch kein Mario Barth gab und weil die großen Kabarettisten damals ja noch richtig politisches Kabarett gemacht haben.
Das stimmt. Die machen keine Witze.
Die Leute hätten vielleicht gesagt, genau, die machen keine Witze. Die haben politisch was erzählt. Und zu der Zeit gab das Loriot und Emil. Ne? Das war's. Als wer macht denn Humor?
Aber Loriot und Emil sind tatsächlich, also klar waren die da noch da und Loriot hat Filme gemacht und Emil war, glaube ich, nicht mehr aktiv. Aber das war doch alles, waren doch alles Figuren aus den 70ern.
Ja, das ist richtig. Ich wollte nur sagen, das waren aber die Leute, die Humor gemacht haben.
Gibt es keine klassischen, ich sag mal Humoristen, der Begriff ist ein bisschen falsch, aber Leute, die mit Humor Geld verdient haben oder deren Beruf Humor war, typischerweise aus den 80ern. Denn du hast recht, Frühstücksradio würde ich mal ansetzen, Ende der 80er tendiert eher zu den 90ern. Da hatten sie ein bisschen mehr Erfolg. Ende der 80er waren die noch so wirklich underground. Und RTL Samstagnacht beginnt, glaube ich, Anfang der 90er. Kann ich nicht ganz orten.
Ja. Hm? Das denke ich auch, ja. Nein, vorher gab es eben Kabarett und es gab Fips Asmussen.
So, ja, das waren aber ab halt, den 50ern.
Ja, aber ich, was ich sagen wollte, ist, ja, natürlich gab es
Bananas. Guck mal, die Sketche in den 70ern war das auch, aber das war doch auch schon anarchisch. Das war eher so
Bananas
auf diesem Sketch.
Bananas war eher 80er. Du meinst die Klimbim-Show mit den 70ern.
Ne? Nee, vielleicht meine ich dann doch Bananas, aber Anfang der 80er. Ich bin ja auch eher ein Kind der 80er. Insofern doch. Dieter Krebs.
Ja, SketchUp.
Ja.
Aber das war ein das war ja kein Witzeerzähler. Das waren Leute, die Sketche vorgespielt haben.
Ja, aber das Frühstücksradio waren ja auch keine Witzeerzähler und im RTL Samstagnacht, ja, schon auch Witzeerzähler, aber auch eher Situationskomik. Also, ich würde das nicht auf Witzeerzähler beschränken. Witzeerzähler erinnert mich wirklich an Fips Asmussen. Also
Situationskomik stimmt, ja, aber althergebrachte. Also, wenn das nicht Dieter Krebs gespielt hätte, hätte das auch Mike Krüger spielen können.
Stimmt.
Das war so eine Ebene. Das war, ne?
Einfach
das
nur ein jüngeres Ebene Gesicht, Witz. Ja.
Richtig. Ja. Und das Frühstücksradio, das waren also zutiefst anarchische Witze. Das
absolut.
War dicht dran am englischen, am britischen Humor.
Genau, während Samstagnacht, RTL Samstagnacht hat sich angelehnt an das Saturday Night Show und war stark auch davon geprägt, sicherlich in einer deutschen Ausprägung. Die hatten auch schon ihre anarchischen Momente, aber ich würde sie nicht als so anarchisch bezeichnen wie das Frühstücksradio. Das war richtig, alles total, war ganz viel lustig und ganz viel Klamauk und eben im neuen Stil war schon was Neues, aber das Frühstücksradio war häufig auch, also ging auch durchaus über Grenzen im Sinne von, nee, das ist jetzt echt nicht mehr lustig oder sie haben sich aber so weit eingefangen im Laufe einer Sendung, dass du auch über Sachen lachst, wenn du die da rausnimmst, dass du denkst, total peinlich, Fremdschämen. Und haben auch das, was du heute im Sinne von Wokeness nicht mehr sagen würden können wolltest. auch gnadenlos ausgereizt. Also sie sind da auch echt über Grenzen gegangen und haben genau diese aus heutiger Sicht würde ich tatsächlich sagen, diese woken Themen durchaus auch richtig ausgereizt. Die haben die hatten noch immer so Specials, das Frühstücksradiofenster, das Mini-Frühstücksradio im Frühstücksradio und haben da so ein Thema bedient und ich weiß, die haben da einmal das Afrika-Fenster gehabt und das war, die haben mit den ganzen rassistischen Klischees ganz bewusst um sich geworfen, weil das damals ging und es war eben nicht, dass du denken musstest, die sind jetzt irgendwie rassistisch unterwegs oder bedienen da einen plump deutschen tumpen Humor, sondern arbeiten eher mit unserer Erwartung, mit dem, was du heute Wokeness nennst und denkst, oha, das geht jetzt eigentlich ziemlich an die Grenze. Und das haben sie eben voll ausgereizt.
Ja, also dieses Grenze, ne, das ist ja gerade das, wo der Humor beginnt.
Genau.
Humor innerhalb von Grenzen ist Torte im Gesicht. Also es gibt auch Leute, die finden das komisch, aber es geht eigentlich in erster Linie darum, sich über sich selbst und über die Erwartungen des Publikums lustig zu machen.
Ne? Ja.
Und wenn du dem Publikum zeigst, ach guck mal, darüber lachst du, da hast du ja vielleicht was, woran du an dir arbeiten kannst. Das ist dann auch sehr hilfreich fürs Publikum. Wenn man allerdings nur gemeinsam darüber lacht, was man gemeinsam als anständig vorher definiert hat, innerhalb der Grenzen, die man vorher definiert hat, ja, man kommt damit nicht weiter. Also man wird damit stehen bleiben.
Ne? Ja.
Und wenn etwas so viel Grenzen, Vogue ist ja eigentlich auch nur ein anderer Name für Moral oder sich moralisch verhalten. Und wenn man lauter Grenzen definiert, dann fordert man Leute quasi ja dazu heraus, sich darüber lustig zu machen.
Nein, Vogue würde ich sogar noch weitergehen. Moral ist etwas, ohne dass es unbedingt so gesetzt ist, ist ein Konsens aus meiner Sicht. Eine einigermaßen gleiche Sicht auf die Grenzen. So würde ich in etwa Moral umreißen. Und Vogue ist so eine, ich nenne es mal, vorauseilender Gehorsam in der Erwartung, dass du jemanden anders damit verletzt. Dass du vielleicht auch jemanden anders verletzt, der gar nicht dabei ist. Dass du zwei Leute reden und du möchtest aber niemanden verletzen, der überhaupt nicht im Raum ist. Das heißt, du nimmst nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner. Na, das ist Moral sowieso nicht. Moral ist irgendwie ein Regelwerk, sag ich mal, auf das sich Leute auch verständigt haben. Und Wokeness ist die Suche nach einem neuen Regelwerk mit dem größten gemeinsamen Vielfachen, nenne ich es mal so. Alle setzen ihre Grenzen, oder die Leute setzen ja nicht ihre Grenzen hoch. Häufig ist ja Wokeness die empathische oder der Versuch, empathisch marginalisierte Gruppen zu schützen.
Erstmal herauszufinden, wer denn so alles marginalisiert ist.
Ja, und im Zweifelsfall wird da jeder marginalisiert. Also, ich übertreibe ein bisschen, aber werden sehr viele marginalisiert und wer kann nicht alles betroffen sein? Hauptsache, die Personen sind nicht alt, weiß und männlich.
Ja, obwohl das ist dann auch Ageism, ne?
Okay, mittelalt.
Ja, richtig, ja, genau. Ja,
genau. Und ich glaube, diese Wokeness versucht nach einer Zeit der Grenzüberschreitung, so würde ich das jetzt mal aus der Perspektive von heute rückblickend sehen, versucht einen neuen Satz an Moral weltweit zu denken. Also früher war Moral sehr, zumindest bei uns, eurozentristisch oder westlich zentristisch. Es ist natürlich ein guter Ansatz zu sagen, nee, wir müssen eigentlich mal alle zusammendenken. Da gibt's natürlich wieder, da reden wieder alle mit und auch die schlimmsten Dinge erwarten oder die beim kleinsten Pieps schon die Grenze überschritten sehen, das nutzen dann diejenigen aus, die sagen, ja, wir in China, wir sind gar nicht so menschenrechtsorientiert oder bei uns sind Menschenrechte eher so, wenn jemand die Gemeinschaft mit Füßen tritt, wenn wir einen Einzelnen foltern, ist das nicht so schlimm. Das ist nicht, das ist unsere Art, das, unsere Kultur ist so. Das, da müsstet ihr auch ein bisschen woke sein.
Stimmt, es gibt auch Kulturen, da ist es einfach guter alter Väter Sitte, dass Frauen die Klappe zu halten haben.
Ja, oder einfach mal verhauen werden.
Ja. Ja, genau. Und wenn die jetzt sagen, ja, nö, das ist bei uns so, das gehört zu unserer Identität, dann hat das jedermann zu akzeptieren. Und das ist, das Schlimme ist ja nicht, dass man achtsam ist und dass man versucht, nicht andere Leute zu verletzen. Das ist ja ganz schlau eigentlich, ne?
Genau.
Schlimm wird's oder unpraktikabel wird's, wenn Wokeness mit Identity Politics einhergeht. Beziehungsweise, wenn die Wokeness so tut, als sei sie das Mittel, mit dem Identitätspolitik durchgesetzt wird. Ne? Dann ist Wokeness gar nicht mehr die Ideologie oder die Einstellung oder die Philosophie, sondern die Philosophie ist eigentlich Identitätspolitik. So, und das ist, da sehe ich viele, viele Fallstricke, wenn man versucht, eine Gesellschaft aufzubauen, wenn man die plötzlich so zersplittert in unterschiedliche Identitäten. Das halte ich für nicht praktikabel. Also das halte ich für gesellschaftspolitisch für extrem schwierig.
Absolut. Also da sind auch dann einfach unauflösbare Widersprüche drin. Und jeder versucht
irgendwie... Ergeben sich daraus, ja. Ja,
ja. Und jeder versucht, also zumindest wer sich für woke hält und dem oder das Ganze versucht zu beherzigen, versucht diese Widersprüchlichkeit irgendwie aufzunehmen und setzt sich selber so massive Grenzen. Lieber eine Grenze zu viel als eine zu wenig, damit du niemanden auf den Schlips trittst oder auf die Füße oder wie auch immer. Und dann kommst du in so eine völlig begrenzte Situation, wo dann eben Humor nicht mehr funktioniert oder nur noch sehr eingeschränkt. Und plötzlich wird alles ganz schal und blass und sehr kleingeistig. Ich habe übrigens, du sagst ja gerade, und das ist genau der richtige Begriff, Identitätspolitik, da habe ich, das ist auch schon wieder von Anfang des Jahres. Und ich habe ja vorhin Sophie Passmann erwähnt. Sophie Passmann hat einen Artikel in der Zeit, natürlich, bei mir muss es die Zeit eigentlich sein, geschrieben, Identitätspolitik und Psychotherapie oder andersrum. Und da hat sie gesagt, dass diese ganze Wokeness oder dieses ganze identitätspolitische Zeug sollten wir vielleicht mal darauf beziehen oder mal gucken, was haben wir eigentlich für Probleme? Also, das es eigentlich viel mehr einen psychotherapeutischen Ansatz bedarf. Letztendlich zielt sie darauf ab, dass du nicht für andere unbedingt von vornherein sagen darfst oder sagen kannst, ich glaube, ich und alle verletzen dich, wenn wir das so und so sagen. Deswegen schützen wir dich, weil du bist eine marginalisierte Gruppe oder du gehörst zu einer marginalisierten Gruppe und deswegen schützen wir dich. Und dieses, ja, da sind wir wieder bei einem vorauseilender Gehorsam ist nicht ganz vorauseilender Schutz, also Leute zu schützen, ohne dass die um diesen Schutz gebeten haben.
Ja, das also Anwalt der Schwächeren. Also das ist eigentlich genau. Etwas, was...
Und zwar ungefragt.
Ja, gerade das Kennzeichen von marginalisierten Gruppen ist ja, dass die sich im öffentlichen Diskurs nur schwer einbringen können.
Das ist das Dilemma. Ja,
genau. So. Und deshalb können sie sich ja nicht, vielleicht nicht, also in einem gedachten Diskurs. Überhaupt, Gordian, diese ganze Diskursmist. Na, also da muss ich eine grundsätzliche Sache mal sagen. Also einmal mal grundsätzlich. Als ich anfing zu studieren, Anfang Mitte der 90er, war die Diskursanalyse nach Foucault, na, die Diskursanalyse war ein Mittel der wissenschaftlichen Erkenntnisfindung. Eine Methode. Na, ja. Die Diskursanalyse war eine. Es gab noch viele, viele andere interessante Methoden. Aber die Diskursanalyse war eine Methode. Und heutzutage ist das offensichtlich so, dass die Diskursanalyse die einzig verbliebene Methode ist. Also dass jeder redet von Diskurs, jeder redet von Foucault hat dies gesagt, Foucault hat das gesagt. Irgendwas ist da, also irgendwie haben sich diese Foucaultisten völlig unhinterfragbar durchgesetzt, weil ihre Diskursanalyse, das kam mir nämlich damals schon so vor, oh, da kann ja jeder mitsabbeln. Habe ich damals schon gesagt, was ist das für ein völlig ungebräuchliche Methode, sich miteinander schlauer zu werden, ist es ja. Na, wenn dir irgendwas nicht passt, dann machst du einen anderen Diskurs auf. So. Und das ist seltsamerweise heutzutage so durchdrungen durch nicht nur die gesamte Geisteswissenschaft. Ich war neulich auf einer kulturwissenschaftlich-künstlerischen Veranstaltung in der
HFBK. Hochschule für
Bildende Künste. Richtig, in der HFBK.
Habe ich gesehen.
Da ging es um die Antisemitismus-Vorfälle auf der Documenta. So, aber auch nicht richtig. Mhm. Das war ganz schlimm. Das hatte auch viel mit Identitätspolitik zu tun, eine furchtbare Sache. Jedenfalls wurde auch da vom Podium herab und von den Vortragenden ständig mal der zitiert und mal der, meistens irgendwelche Franzosen oder aber Foucault. Wie Foucault hier sagte und wie Foucault da klar machte, da habe ich mir noch gedacht, was wollt ihr denn die ganze Zeit hier mit dem Foucault? Ihr könnt aus so einer reichhaltigen kunst- und kulturhistorischen Geschichte schöpfen und dann kommt ihr ständig mit diesen mittelmäßigen Philosophen von vor 40 Jahren. So alt ist Foucault ja gar nicht. Ne? Foucault ist ja gar nicht wie Marcuse und wie Adorno und so richtig alt und etabliert. Das ist eigentlich ein junger Wilder aus den 90ern. Ne?
Mich macht das ein bisschen fertig, weil ich bei Foucault immer an diesen an das Foucault'sche Pendel denke von Umberto Eco. Und das habe ich damals gelesen vor 10 Jahren oder so. Fand ich auch ganz faszinierend, weil es so... Ich will jetzt gar nicht aufs Foucault'sche Pendel so sehr eingehen, aber ist das der Foucault, von dem wir reden, oder ist der Foucault vom Foucault'schen Pendel, das war doch irgendwie jemand, der eher ins Physische ging, oder? Also Physiker oder Wissenschaftler?
Ein Physiker-Philosoph, stimmt. Das Foucault'sche Pendel, mit dem lässt sich ja die Erddrehung, die Erdbewegung nachweisen.
Genau, und der Foucault, von dem jetzt alle reden, ist ein anderer Foucault, oder?
Ja, der Foucault, von dem wir jetzt reden, der die Diskursanalyse erfunden hat, war ein... Ich weiß nicht mal, ob er Linguist war oder einfach nur Philosoph.
Das ist fließend tatsächlich. Ja. Ah, siehst du, und der tatsächlich habe ich den wahrscheinlich in der Philosophie sogar übergangen oder er war noch nicht so ein Thema Anfang der 90er.
Richtig, da war er sicherlich noch nicht so etabliert. Aber inzwischen führt ihn jedermann im Munde. Und da ist etwas, das ist unfair. Das ist die anderen Nicht-Foucault-Leger, die sollten sich mal, ich meine, es muss ja auch Leute geben, die nicht an Foucault glauben. Aber in allen Wissenschaften wird an Foucault geglaubt. Und daraus entwickelt sich immer dieser blöde Diskurs. Und der Diskurs ist ja eigentlich nur eine ungeordnete Diskursion.
Ich möchte behaupten, dass in der Informatik und vermutlich auch nicht in der Mathematik an Foucault geglaubt wird.
Richtig, und das ist meine allerletzte Hoffnung. Aber in der Kunst...
Die Informatik und ChatGPT.
Ja, ich bin ja froh, wenn sich Leute, die sich auskennen, auf Dinge versteifen, von denen ich nichts weiß. Dann habe ich immer den Eindruck, oh, da kümmert sich jemand drum und bin etwas glücklicher.
Genau. Man soll die Expertisen den Experten überlassen.
Ja, das wäre sehr wünschenswert. Mhm. Also das war ein kleiner Exkurs zu Foucault, was die Passmann da sagt, das ist schon richtig. Also
ich habe das jetzt natürlich nur so ein bisschen rausgezogen, ich habe das nicht präsent, aber ich weiß natürlich nicht, ob wahrscheinlich ist dahinter der Paywall. Wer die Chance hat, das war ein Beitrag, der... Ich bin nicht in allem, was Sophie Passmann sagt und schreibt, so mit ihr mal einer Meinung, aber trotzdem war es so ein Text, wo ich sagte, ja, hier kann man mal dran rütteln, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, Sophie Passmann ist mir auch mal darüber aufgefallen, sie hat ein Buch geschrieben und die einzigen, die jubelten, waren Julian Reichelt und wie heißt der Weltschorsch nochmal? Der Pochert. Und dann ist es...
Poschardt,
ja, ist ja auch egal. Trotzdem kann sie mal recht haben. Das ist ja dieses Problem, dass du sofort irgendwie denkst, oh, wenn die Falschen jubeln, dann muss man erstmal vorsichtig sein. Aber es kann trotzdem passend sein und stimmen. Ich habe allerdings das Buch nicht gelesen in diesem Fall, sondern diesen Artikel und dachte so, ja, da ist was dran und zumindest ein guter Impuls. Wir beziehen unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Sichtweisen, unsere eigene Sozialisation und kulturelle Entwicklung fließt da so mit ein und wir haben unsere eigenen Grenzen und die versuchen wir nicht einzureißen und zu sehen, wie überwinden wir sie, sondern diese Grenzen übertragen wir auf andere gegebenenfalls und versuchen zu sagen, wir wollen ja auch nochmal andere schützen und dann bauen wir nur noch mehr Grenzen. Es ist natürlich richtig, marginalisierte Gruppen nicht, aber es muss doch zu schützen eben nicht, sondern es muss einen Weg geben, marginalisierte Gruppen zu entmarginalisieren. Und nicht.
Das ist richtig. Genau. Und da, das allererste, was man da tut, ist, man löst diese Gruppen auf. Denn diese Sortiererei, du hast dieses Merkmal und jenes Merkmal, also gehörst du zu der Gruppe. Egal, ob du mit denen politisch übereinstimmst, egal, ob du mit denen charakterlich übereinstimmst, egal, ob du mit denen intellektuell auf einer Ebene bist. Das ist ganz egal. Du hast dieses Merkmal und jenes Merkmal, also gehörst du zu der Community, was eine ganz üble, was an sich schon eine sehr üble Bezeichnung auch wieder aus dem Amerikanischen ist, wo es ja tatsächlich diese Communities gibt im Sinne von
abgeschlossen, abgegrenzte
Ghettoisierung, all sowas, ne? Das ist, und Community heißt ja eigentlich auch, glaube ich, Gemeinde, also im religiösen Sinne.
Ja, ja. Nee, Gemeinde, wie wir Gemeinde sagen, ja.
Ja, das sind Leute, die an dasselbe glauben.
Ja, aber es gibt auch Communities im Sinne von Kommunen. Also der Begriff ist auch nicht so abgegrenzt. Aber er kommt, glaube ich, ursprünglich von Gemeinde. Und wir nutzen den ja auch in den Städten und Gemeinden. Das sind, ursprünglich ist der Begriff kirchlich, nämlich Kirchengemeinde. Aber ja, heute bedeutet der ja Kommune. Und damit meine ich nicht Kommune 1, sondern Länder und Kommunen. Insofern sind diese Begriffe immer fließend und haben immer einen Kontext.
Ja, aber in einer Kommune ist man ja, wenn man wo wohnt. In einer Community bist du, wenn du irgendwie aussiehst. Und das ist tatsächlich schon eine, da sehe ich diverse Schwierigkeiten, Menschen an äußerlichen Merkmalen zu sortieren. Das halte ich für nicht.
Ist das der ursprüngliche Community-Begriff? Ich würde immer denken, dass du das gleiche denkst, glaubst oder willst.
Der ursprüngliche Community-Begriff war Black Community, die Schwarzen. Ach, als Erklärung, dass die Schwarzen, egal auf welchem Status sie sind, ob sie Ärzte sind oder Arbeiter, auf jeden Fall an zweiter Stelle stehen in den USA.
Ja.
Und dann kam es irgendwann die Hispanic Community und dann ist es irgendwie hier rüber geschwappt. Und dann hieß es hier plötzlich Gruppen. Du gehörst zu dieser Gruppe oder du gehörst zu jener Gruppe. Und das ist eine, erstmal ist das eine sehr urbane Art zu denken, ne? Wo die Wege kurz sind und wo du dir deine Klicken aussuchen kannst.
Genau, Vereine.
Ja, niemand.
Ja, also, richtig, zum Beispiel, genau. Das ist.
Also wenn ich hier nicht klarkomme mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, dann gehe ich irgendwie drei Häuser weiter und da sind dann völlig andere Leute. Das ist auf dem Land ja völlig anders. Da kannst du dir das nicht so aussuchen. Ne? Es sei denn, du willst jeden Tag 30 Kilometer fahren.
Genau.
Was du nicht tun solltest. Also das ist schon mal ein sehr, sehr urbaner, eine sehr urbane Denkweise. Das zweite ist, es ist eine sehr jugendliche Denkweise. Also ich gehe jetzt in eine völlig andere Gruppe, weil es mir in meiner Gruppe nicht mehr gefällt. Das machen junge Leute so bis 20, 30 vielleicht noch. Unser einer macht das schon weniger. Unser einer arrangiert sich mit den Leuten, die er seit 20 Jahren kennt und arrangiert sich dann wieder mit denen neu.
Komm, Janni, es ist nicht nur, dass wir uns arrangieren. Ich mag dich.
Ja, gut, ich mag dich auch. Eigentlich ist es ja auch bei normalen Menschen irgendwann so, dass man seine Gruppe geformt hat, dass man da freiwillig ist, ne? Ja. In seiner Community. Und nicht, weil wir beide nun zufällig blond sind, blaue Augen haben und schlank. Ne? Deshalb sind wir nicht in einer Community. Sondern
aber trifft auch alles gar nicht zu.
Nein.
Aber es gab doch den Begriff Community auch vor dem Black oder vor der Black Community. Das ist doch gerade eine Wortprägung. Vielleicht hat sie den Begriff Community neu besetzt, aber ursprünglich sagtest du doch eben, und so habe ich das auch verstanden, es ist eine Gemeindegemeinschaft oder nicht? Oder
es ist eine Menge Leute, die ein und dasselbe Merkmal teilen. Machen wir es mal ganz einfach.
Ja.
Und eigentlich ist ein und dasselbe Merkmal der Glaube. Das ist das,
genau, was eine Community
ein. Der Glaube.
Das ist das, woher es kommt. Im Gegensatz
zu Society. Society ist auch eine Menge Menschen, die in einem Wechselverhältnis oder in einem Abhängigverhältnis miteinander umgehen, aber eben nicht unbedingt eine und dieselbe Einstellung teilen müssen.
Die sind eben in einem, tendenziell in einem Staatswesen oder in einem Kontext, wo sie irgendwie miteinander zurechtkommen müssen. Aber genau.
Ja. Richtig. Und das, die kleinste Einheit ist die Family, endet lustigerweise auch auf Y. Und das sind nun Leute, die vielleicht, also die mit notwendigerweise miteinander zu tun haben und aneinander hängen und sich füreinander einsetzen, auch wenn sie völlig andere Dinge glauben.
Ja. Wobei das so. Y, das ist so, als würdest du im Deutschen 7 Begriffe mit Kite oder Eid enden lassen und sagen, das ist ja komisch, dass sie alle auf diese gleiche Silbe enden. Das ist.
Ach Mensch, hast du denn nichts aus, wenn du vor Cultures Pendel mit verstehend gelesen hättest, hättest du gesagt, das kann kein Zufall sein. Aber du hast natürlich recht, dass
ich habe es zu Ende gelesen, bitte, ja?
Du hast es zu Ende
gelesen, das ist ein dickes Buch und es war nachher auch sehr frustrierend und trotzdem befreiend.
Ja, das hat eine ganz, ganz wunderbare Katharsis, das für Cultures Pendel. Das ist toll, das eins meiner Lieblingsbücher, ist auch sehr, sehr zerlesen bei mir im Regal. Echo ist sowieso ein Autor, den ich sehr, sehr, sehr gerne schätze, also sehr schätze.
Leider sonst nichts von ihm gelesen. Name der Rose habe ich viel gehört, dass es so lesenswert ist. Der Film wäre gut, aber das Buch noch umso viel mal besser, weil es so viele, wieder viele Querverweise, Andeutungen und so viel hat, was du im Film alles nicht haben kannst. Da ist eben der ist stringenter, der ist eben auch cineastisch, ist da ja auch völlig richtig. Und das Buch irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich alt bin, dann werde ich mir das vielleicht noch mal durchlesen. Oder noch mal das Foucault'sche Pendel.
Ja, also ich kann beide empfehlen. Im Namen der Rose, da geht es sehr viel um die Welt des Mittelalters. Um 1100 spielt das.
Ja.
Und also finsterstes Mittelalter. Und Echo geht der Frage nach, kann jemand, der im Mittelalter lebt, mit so einem begrenzten Wissen um die Welt, ne? Mit so einem begrenzten Wissen, wie die Welt funktioniert, kann das ein kluger Mensch sein, der gute Entscheidungen trifft? So. Oder brauchen wir den aufgeklärten, wissenden Menschen des 20. Jahrhunderts und alle anderen waren Idioten? Also das ist ja so immer die Frage an die Geschichte. Waren die eigentlich alle doof? Und im Foucault'schen Pendel, da stellt er halt moderne Menschen, also Menschen, die wollen und streben haben wie wir, in eine Mittelalterwelt. Also mit begrenzten Möglichkeiten, sich die Welt zu erschließen. Und das ist das Interessante daran. Und nebenher lernt man auch noch eine Menge über dieses Mittelalter im Umbruch.
Ja, genau, weil Aristoteles da oder überhaupt die Antike in den Klöstern wiederentdeckt wird. Überhaupt.
Ja, also, und verborgen. Also die Antike wird ja dann erst 500 Jahre später so richtig. Ja, richtig. Die Klöster verheimlichen das. Ne? Mhm. Die haben das alte Wissen, haben das auch gut. Und warum verheimlichen sie das? Das wird ja auch erklärt. Also die Gegenspieler, die tauchen da ja auch auf und erklären, warum sie das verborgen halten vor der Welt. Und das ist alles auch immer sehr nachvollziehbar. Also Echo hat das meisterhaft konstruiert.
Oh, ich sehe schon. Ja, ich sollte es früher lesen, als wenn ich wieder Zeit habe.
Ja, das finde ich auch. Das ist vor allen Dingen so ein Buch, das man in Happen lesen kann. Weil das sind immer so kurze Episoden. Ne? Also es ist zwar eine stringente Geschichte, aber dann geht es um einen Gedankengang. Und der wird dann wie ein Philosoph. Echo war ja auch Philosoph. Er war in erster Linie Linguist. Aber er war auch Philosoph und der denkt so einen Gedanken zu Ende. Und nach 12 Seiten ist der Gedanke dann zu Ende. Die Story geht zwar weiter, aber du hast dann was gehabt. Also du hast dann ein bisschen nehmen können. Und das
ein bisschen wie eine Folge einer Serie. Ja, ja, ja.
Richtig. Das ist ein sehr guter Vergleich. Das ist wie eine Serie. Also wie eine Serie mit Folgen. Ja, das ist ein guter Vergleich.
So, wo sind wir eigentlich hergekommen? Wo sind wir? Wo wollen wir hin?
Wir waren bei Sophie Passmann und ihrer Vogue-Kritik. Soweit ich weiß, musste Sophie Passmann da auch ziemlich einstecken und wurde so sehr kritisiert. Und soweit ich das jetzt verfolgt habe, ich verfolge sie natürlich nicht so eng, hat sie da auch ein bisschen resigniert. Und
sie hat, glaube ich, ihren Twitter-Account doch aufgelöst. Und sagt auch, sie hat sie kritisiert natürlich dieses Shitstormige und dieses Effektheischende, was Twitter natürlich sehr unterstützt hat und sagt ganz klar, sie ist gerade auch mit einer Followerschaft von, ich weiß nicht, 200.000 Leuten oder so, egal, auch ein Teil des Problems gewesen. Das heißt, sie geht da nicht raus, weil sie so angegriffen wurde und ihr das alles zu viel ist, sondern weil sie sich auch als Teil des Problems sieht. Das kann Wohlfall dargestellt sein und ja, ich mache das ja, um die Welt vor mir zu schützen, aber ich glaube, da ist durchaus was dran. Denn du bist mit einer großen Followerschaft immer auch ein Verstärker von, ja, tendenziell immer von den extremen Sachen, von den kreischenden Sachen, von den, und jeder, der auf Twitter ist, schreibt nicht nur kluge, durchdachte Sachen, sondern haut auch mal was raus, um des Effekts willen. Je mehr Follower du hast, wahrscheinlich, desto eher. Und die Verantwortung, die du damit ja auch bekommst, der kannst du vermutlich immer schwerer gerecht werden. Ist jetzt mal, gerade wenn du provokant auftrittst. Und das tut sie ja durchaus. Und ja, ich möchte nicht den Shitstorm erleben, die provokante Menschen auf Twitter oder sonst wo erleben. Aber die Aussage, ich bin Teil des Problems, finde ich gut. Das ist, nicht jeder würde das sagen.
Ja, also das ist eine sehr kluge Erkenntnis. Twitter oder diese ganze Social Media ist allerdings eine eigene Welt, eine unmittelbare, sehr schnelle. Mhm. Und der durchdachte Gedanke, um den geht's da eigentlich auch nicht. Und das muss man einfach erkennen. Also man muss erkennen, es geht hier jetzt nicht, das, was die Leute schreiben, ist halbgarer Blödsinn und was ich schreibe, ist auch halbgarer Blödsinn. Ich muss das nie beweisen. Da wird auch nie jemand drauf Bezug nehmen. Und solange das alle wissen, ist das ja in Ordnung. Mhm. Na, aber sobald irgendwie, sagen wir mal, Politiker anfangen, da zu schreiben und Journalisten das dann aufgreifen und daraus dann Nachrichten machen und dann ihre eigene Meinung dazu dann wieder twittern, dann wird es problematisch.
Und blöderweise ist das schon lange so passiert.
Ja, das ist ein ganz vergifteter, mieser Diskurs. Und das Schlimme ist ja, dass die Verlage das wollten. Die Verlage wollten ja, dass ihre Journalisten auf Twitter twittern, weil die Verlage wissen, Print geht abwärts, online ist in. Und wenn wir noch sowas wie ein Verlag bleiben wollen, dann müssen wir uns da eben engagieren.
Auch arrangieren, das ist eigentlich ein schöner freudscher Versprecher. Du musst dich mit Twitter arrangieren und zwar in einer Form. Ich bin ja jetzt seit einiger Zeit auf Mastodon und da sind auch etliche Leute mittlerweile angelangt. Und das Gefühl, was du dort hast, Twitter schafft es immer wieder, deine Endorphine in Wallung zu bringen. Weil Twitter tatsächlich einen Algorithmus etabliert hat, nicht von Anfang an. Tatsächlich war am Anfang Twitter, ich bin ja tatsächlich 2007 zu Twitter gekommen und habe das dann erstmal ruhen lassen, weil das irgendwie so fad war. Eigentlich ist dieser reine Short-Message-Dienst, der rein zeitlich abläuft, der ist fad. Oder du musst immer dran sein und die Perlen dir rauspicken.
Ja.
Die Idee, ein Retweet einzubauen, war schon mal ganz geschickt. Das gibt's bei Mastodon ja auch. Aber alles, was den Algorithmus anbelangt, welche Tweets werden dir eigentlich zufällig noch zwischendurch reingeworfen, das sind immer die kontroversen Tweets. Das sind immer die kontroversen Leute. Und diesen Algorithmus gibt's bei Mastodon nicht. Deswegen hast du da wirklich nur dieses Zufallsding, wann ist wer zu welcher Zeit online und schreibt was. Und das ist tatsächlich sehr, nachdem ich einige Jahre ja eigentlich auf Twitter mich sehr gut arrangiert habe, indem ich mich genau aus so einem Zeug immer rausgehalten habe, trotzdem spülte mir das die Timeline immer wieder so Aufreger rein. Das hat was sehr Beruhigendes im Moment. Mastodon ist gegenüber Twitter harmlos, aber so angenehm harmlos. Das ist wie ein Pale Ale.
Ach, was für ein schöner Vergleich.
Echt ganz harmlos. Und tatsächlich, nach dieser ganzen durchaus aufgekratzten Zeit auf Twitter, ich bin ja fast nicht mehr auf Twitter. Also ich gucke bei dir ab und zu rein und bei einzelnen Leuten und schreibe auch eine Nachricht, wenn die neue Folge raus ist vom Podcast. Aber sonst bin ich da nicht mehr. Und es ist tatsächlich nicht mehr so ein Sog-Gefühl, was ich bei Twitter häufig hatte. Und das ist wirklich angenehm.
Machst du also ein bisschen Social Media Detoxing?
Tatsächlich ist Mastodon eine Art von Detoxing. Ich habe ein alternatives Ding gefunden, was mich nicht mehr so nimmt. Genau, Nüsse statt Süßigkeiten und Mastodon statt Twitter.
Sehr gut. Ich habe, glaube ich, mein eigenes persönliches Antidot gegen zu sehr in Twitter reingesogen werden. Und das ist einfach die Wikipedia, was an sich auch auf der Ebene, wo ich das betreibe, ja schon so eine Art soziales Netzwerk ist.
Ja, ja.
Na, also natürlich nicht, wenn du da gelegentlicher Leser oder gelegentlicher Beiträger bist, aber wenn du so wie ich jetzt fast 20 Jahre da schreibst, dann hast du auch schon soziale Kontakte zu Leuten, die du noch nie gesehen hast.
Es gibt ja in in der Wikipedia, es gibt ja die Wikipedia-Community, in der viel Austausch ist, Diskussion. Also wenn du in die Artikel reinguckst und da gibt's ja auch Metaphoren, ich glaube, die ist häufig dann bei irgendwelchen Themen oder auch bei Leuten verankert oder es gibt auch ganz viele Wikipedia-eigene, ja, nennt man das Foren oder so. Also das ist ja, sind ja so Threads, die sich dann über viele Scroll-Seiten runterziehen, da ist ja ganz viel Diskussion und damit auch Community. Also das ist ja da vorhanden, das ist ja Social.
Richtig, das ist Social. Es ist sehr zielgerichtet Social. Also da erzählt keiner von seinen Backrezepten oder zeigt seine Katzenfotos. Die Oberfläche ist ja auch sehr reduziert. Das ist alles sehr fair, ein vernünftiger Diskurs. Also sehr freudig. Ja, aber es ist auch schon so ein bisschen Social. Allerdings eben, wie gesagt, zielgerichtet und nicht aufs vergiss bloß, was ich gesagt habe, so wie Twitter, sondern wenn da was steht, dann steht das da für die Ewigkeit. Das ist eben das Prinzip von Wikipedia, ne? Dass da quasi nichts, also nur sehr schwer Dinge gelöscht werden können.
Ich glaube, da kann man nochmal verweisen auf, ich glaube, eine ganz frühe Folge 8 oder sowas war das. Wobei wir hatten einmal Wikipedia ist dunkel oder wird dunkel, wo die Wikipedia eine schwarze Seite angezeigt hat aufgrund eines Protestes, den ich jetzt nicht mehr hinkriege. Das war bestimmt wegen irgendeiner Gesetzgebung, weiß ich nicht mehr.
Das war gegen die Datenschutzgrundverordnung.
Ah, gegen die Datenschutzgrundverordnung. Das ist wieder spannend. Ach nee, genau, da gab es viele Diskussionen, weil ich entsinne mich, da war so ein komischer CDU-Politiker und das sollte irgendwie alles verquer werden. Ja, ich habe es nicht mehr ganz im Blick. Und dann hatten wir aber, worauf ich eigentlich abzielen will, ein Interview tatsächlich, ein Interview mit Lena Falkenhagen und Uwe Rovada. Lena als Autorin und Uwe als Vertreter des Hamburger Wikipedia, das heißt nicht Café, Labor, nee, sag mal, du kennst dich aus.
Kontor,
danke.
Es ist in Hamburg und es heißt natürlich Kontor.
Natürlich Kontor. Also so ein Treffpunkt der Wikipedianer. Und damals ging es um das Gendern. Das ist, glaube ich, immer noch ein Thema vermutlich, aber es ist im Moment nicht gerade so im Fokus oder wurde nicht so gehypt. Letztendlich hat die Wikipedia auch immer noch damit zu kämpfen, dass sie wenig Autoren haben und noch weniger AutorInnen, also Autorinnen. Ne? Das war ja immer so ein Problem und dann hieß es, dass es einen gewissen Bias gibt. Aber ich wollte nur darauf verweisen, wir hatten tatsächlich eine spannende Diskussion damals mit den beiden und ja auch ein Interview, du hast das primär geführt, mit den beiden, um zu analysieren, wie kommt es eigentlich zu dieser Situation? Und wie tickt die Wikipedia eigentlich? Wie entwickelt sich sowas? Also ein bisschen Einblick auch in die Funktionsweise der Wikipedia-Community. Das fand ich damals, unabhängig von dem reinen Thema Gendern in der Wikipedia, ein Aufschlauen zu dem, wie die Wikipedia funktioniert.
Das war ein schöner Einblick, das stimmt.
Insofern finde ich, ist die Wikipedia auch ein sehr schönes Social-Media-Detox. Denn das ist eine.
Das ist es, ja, richtig. Noch in einer anderen Hinsicht, weil es da eben nicht um diese, ich nenne sie jetzt einfach mal, für einige Leute ist das ja wertvoll, aber für mich sind das billige Effekte. Ne? Und in der Wikipedia, da baut man einfach zusammen, also das ist eigentlich das, worum es geht, zusammen eine Sache auf. Und zwar eine Sache, die bleibt. Ne? Man kann natürlich auch sagen, wenn man ein Online-Multi-User-Dungeon, gibt es den Begriff eigentlich noch?
Bestimmt.
Also wenn man so ein Online-Spiel spielt.
Ja, also es gibt auf jeden Fall.
Gemeinsam, ja, ne? Also da macht man auch gemeinsam Raids und hat auch ein gemeinschaftliches Erlebnis und dann gibt's eben die Streamer und die Streamer kennen sich auch und tauschen sich aus und das ist ja auch eine Riesenszene, ne?
Ja, ja.
Die auch was definitiv miteinander unternehmen und sich, glaube ich, auch mal privat treffen oder so. Aber wenn sie halt ihre Pixel geschubst haben, dann sind die Pixel weg, ne? Dann sind die Erlebnisse weg, dann sind die Ergebnisse weg. Das ist dann alles vergangen. So, und die Wikipedia bleibt. Darauf kann man sich verlassen.
Zum Thema, was bleibt und was ist für den Moment, würde ich vielleicht nochmal in eine ganz eigene Folge machen. Denn da behaupte ich, dass wir uns da immer etwas vormachen. Aber das nur am Rande. Okay, dann kommen wir doch zum Ende. Dir noch einen schönen Abend oder wann auch immer wir diese Sendung ausstrahlen. Ich glaube, ausstrahlen tun wir sie immer früh. Früh morgens. Insofern ja. Noch einen schönen Abend, einen guten Morgen, einen wunderbaren Tag und eine gute Nacht an die liebe Hörerschaft.
Dem kann ich mich nur anschließen. Also souveräner würde ich es nicht über die Lippen bringen. Vielen Dank, Gordian.
Okay, danke schön. Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.